Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Nina Paulsen.
Und ich bin Sebastian Klöß.
Und heute geht es bei uns um das schöne Thema Shopping. Für den Einzelhandel und für viele Dienstleistungen waren ja die letzten 18 Monate eine eher schwierige Zeit. Die meisten Läden mussten weitestgehend schließen und wer noch keinen Online-Shop hatte, der musste sich ziemlich schnell einen zulegen, um weiter bestehen zu können. Nick Rohani ist CEO von Shore. Shore hilft Einzelhändlern und Dienstleistern bei der Digitalisierung und damit auch dabei, fit für die Zukunft zu werden. Nick, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, freut mich.
Hey Nick, wann warst du denn das letzte Mal tatsächlich in einem Geschäft, um dort was zu kaufen?
Gute Frage. Gerade erst letztes Wochenende. Ich wohne ja auch sehr, sehr zentral und ich habe es richtig gefeiert, dass ich wieder in ein Geschäft durfte, in dem Fall im Herrenausstatter. Ist einfach viel angenehmer, da durchzulaufen, sich so ein bisschen inspirieren zu lassen, als jetzt vorm Bildschirm einzelne Teile auszuwählen, da dann zwei, drei Tage drauf zu warten, anzuprobieren und im Worst Case wieder zurückschicken zu müssen. Von daher, ich persönlich bin ja nach wie vor ein großer, großer Fan vom reellen Einkaufen.
Hast schon angesprochen, Online-Kleider kaufen hat ja manchmal so seine Tücken. Also war das der Hauptgrund, dass du jetzt wieder im Geschäft warst? Oder warum? Was treibt dich dann eigentlich wirklich in ein Geschäft?
Es ist tatsächlich die Vielfalt vor Ort dann und vor allem auch die Möglichkeit vor Ort, das Material mal in der Hand halten zu können, mal anziehen zu können. Schnitt ist ja auch immer etwas schwierig. Jeder Körper ist anders, ist anders gebaut und da bevorzuge ich es persönlich zumindest, die Dinge auch mal anzuziehen und mich etwas inspirieren zu lassen. Da sind immer mal auch ganz nette Schaufensterpuppen, die ausgestattet sind dann mit den neuesten Kleidungsstücken und dementsprechend bevorzuge ich das schon. Ich kaufe natürlich auch online ein, sehr oft. Viel elektronische Dinge, da brauche ich seltener die Beratung und wenn es aber vor allem Richtung Klamotten geht, dann gehe ich doch tatsächlich auch ganz gerne noch in die Shops.
Gerade in den letzten Monaten während der Pandemie sind ja viele Menschen dazu übergegangen, selbst Artikel wie Dübel, Drogerieprodukte, Hundefutter im Netz zu bestellen. Glaubst du, das Rad lässt sich wieder zurückdrehen oder bleibt jemand, der jetzt online geshoppt hat, danach auch beim Online-Shopping?
Ich denke, langfristig wird es ein Hybrid werden, denn es gibt sicherlich sehr viele Dinge, du hast gerade angesprochen, wie zum Beispiel Dübel und Schrauben. Ich muss jetzt nicht unbedingt in den Baumarkt gehen, um 6 Dübel miteinander zu vergleichen. Das sind Dinge, vor allem in der heutigen Zeit, wo man dann doch wenig Zeit hat, da macht es absolut Sinn, derartige Dinge auch online zu bestellen. Und ich denke, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die wird eher stärker werden in den letzten Jahren, als dass sie sich abschwächen wird. Dagegen gibt es aber andere Dinge, wie zum Beispiel, wir hatten es gerade angesprochen, Kleidungen oder auch Schmuck beispielsweise, wo einem dann doch die persönliche Beratung sehr, sehr wichtig ist. Und da führt kein Weg am stationären Einzelhandel vorbei. Zum Glück muss man ja sagen. Sonst würden die Innenstädte in der Zukunft tatsächlich sehr, sehr traurig aussehen.
Bevor wir gleich einmal auf euch kommen, auf Shore und auf euer Business, noch einmal die Frage, die mich umtreibt, warum hat eigentlich der Handel die Digitalisierung so lange verschlafen? Also wir hatten das in der Pandemie ja erlebt, dass die Leute auch wirklich gebangt hatten um ihre Lieblingsgeschäfte in der Nachbarschaft, im Kiez, da haben die kleinen Händler zugemacht. Warum ist das so? Warum haben die nicht vorher schon mal gesagt, wir müssen jetzt hier auch digital werden?
Ja, es ist wie so oft, dass wenn es vorher, vor der Krise einem Einzelhändler schon gut ging, dann sah er meistens wenig Gründe dafür, Dinge zu ändern, sich zu digitalisieren. Liegt auch so ein bisschen, glaube ich, im Naturell der Deutschen, da etwas zurückhaltender zu sein, vor allem was neue Themen betrifft. Wir haben es ja sehr lange gesehen bei dem Thema Kreditkartenzahlung oder Kartenzahlung im Allgemeinen, dass das doch ein Thema ist, das in anderen Märkten und Ländern sehr viel stärkeren Zuspruch genoss und hier im deutschsprachigen Raum zumindest hat das Ganze noch etwas länger gedauert und ähnlich ist es mit der Digitalisierung, denn sehr oft gibt es einfach große Ängste damit, die damit verbunden sind, dass man nicht genau weiß, was sollte man machen, ist das kompliziert und wie starte ich denn überhaupt mit der Digitalisierung, also sehr viele Berührungsängste, die es da gab Und da sehen wir, dass die Pandemie jetzt ja, quasi so eine Art Katalysatorwirkung hatte. Ob es jetzt Terminbuchung ist, ob es andere digitale Angebote, teilweise auch digitale Beratungen waren, also sehr viele digitale Touchpoints, die jetzt neu hinzukamen und mit denen sich eben der eine oder andere befassen musste, um eben auch am Ende des Tages dann überleben zu können.
Wenn Händler jetzt bemerkt, so ganz ohne online geht's doch nicht, wie helft ihr dem? Oder was sind da so eure Möglichkeiten, dem unter die Arme zu greifen?
Also wir helfen den Händlern vor allem dabei, online oder digital erreichbar zu sein. Das heißt, unser Ansatz ist weniger, dass wir sagen, es geht nur in die digitale Welt. Ganz im Gegenteil, wir sind überzeugt davon, dass am Ende des Tages der Einzelhändler von der digitalen Welt profitieren kann, um vor allem die Zielgruppe digital anzutreffen. Denn da ist die Zielgruppe heute eben auch unterwegs. Es ist schwieriger, jemanden in der Innenstadt zu erreichen, beziehungsweise sind da sehr viel weniger Menschen unterwegs, einfach was die Masse betrifft, als jetzt digital in diversen sozialen Medien wie Instagram, Facebook oder auch Google, wenn ein entsprechender Google-Sucher beispielsweise nach einem Produkt sucht. Und da wird es immer wichtiger, die potenziellen Kunden dort zu erreichen oder auch die Bestandskunden zu erreichen und beispielsweise einen Bestandskunden auch wieder in den eigenen Shop oder in den eigenen Friseursalon zu bekommen.
Und wie schafft ihr dann wirklich diese Verbindung herzustellen zwischen diesem Online-Auftritt von einem Händler oder einem Dienstleister und dann dem Geschäft, das ja doch irgendwo in der Innenstadt ist?
Genau, also da bieten wir ganz unterschiedliche Angebote. Es geht los bei der Terminbuchungslösung, die ja jetzt vor allem auch als im Rahmen der Pandemie an Wichtigkeit dazu gewonnen hat. Vorher war es so, dass viele Dienstleister ja vor allem schon mit Online-Terminbuchungslösungen gearbeitet haben. Das heißt, auch da kam der Druck ja vor allem von den Endverbrauchern, die gesagt haben, ich will jetzt nicht unbedingt anrufen bei meinem Friseur, ich komme da selten durch oder ich möchte meinen Termin auch mal Sonntagabends auf der Couch vereinbaren und eben nicht erst Montagmittags. Und da haben wir in den letzten Jahren schon gesehen, dass da die Bereitschaft, eine Online-Terminbuchungslösung einzusetzen, gestiegen ist, signifikant gestiegen ist. Und was wir jetzt eben durch die Pandemie noch gesehen haben, das war letztendlich ja dann auch notwendig, dass auch Einzelhändler sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und was wir jetzt zum Beispiel in naher Vergangenheit eben auch gesehen haben, dass Einzelhändler das Thema jetzt auch nicht unbedingt als reines Pandemiebewältigungsthema betrachten, um irgendwie durch die Pandemie zu kommen, sondern wir haben jetzt auch einige dazu gewonnen, die gesagt haben, sie möchten das Thema Terminbuchung langfristig als zusätzliche Dienstleistung, als zusätzliche Leistung anbieten, um zum Beispiel One-to-One-Beratungsgespräche zu vereinbaren. Um da mal ein Beispiel zu nennen, Juweliere ist natürlich sehr, sehr spannend, denn Juweliere haben sehr oft Beratungsgespräche, die gehen über 20, 30 Minuten oder auch mal eine Stunde. Da möchte man sich auch die Zeit nehmen und da ist es natürlich absolut sinnvoll, da auch eine Terminbuchungsmöglichkeit anzubieten und da haben wir eine Lösung für entsprechende Interessenten.
Hast du dann wirklich den Eindruck, dass Corona vielleicht so ein Beschleuniger war, wirklich für ganz viele Entwicklungen, die vorher verschlafen wurden oder nur ein bisschen vielleicht mal angedacht, aber nie umgesetzt worden sind?
Ja, absolut. Also wir sehen es vor allem in zwei Bereichen. Also das eine ist der Terminbuchungsbereich, den ich gerade angesprochen habe, und der andere Bereich, das Thema Online-Shops. Wir haben jetzt beispielsweise eine moderne iPad-basierte Kasse, die wir ebenfalls den Einzelhändler anbieten. Und die hat direkt einen integrierten Webshop. Die ist quasi verbunden mit dem Warenbestand im Store. Und das hat den Vorteil, dass alle Artikel, die im Geschäft, bei dem Händler quasi verkauft werden, auch direkt online verfügbar sind. Und die Endkunden können sich überlegen, ob sie das online bestellen oder eben, ob sie persönlich vorbeikommen wollen und haben immer Zugriff auf die Produkte dieses Einzelhändlers.
Lass uns doch mal zusammen in die Innenstadt gehen, Nick. Egal, ob ich jetzt in Flensburg bin oder in Garmisch-Partenkirchen, eigentlich kann man sagen, dass Innenstädte überall gleich aussehen. Es gibt die gleichen Filialen, die gleichen Systemgastronomen oder es gibt auch Leerstand, was mir zumindest letzte Zeit oft auffällt. Haben es individuelle Händler, die jetzt keiner Kette angehören, heute besonders schwer?
Kommt drauf an. Ich würde ja eher sagen, dass sie es einfacher haben als größere Ketten in bestimmten Bereichen. Denn ein kleiner individueller Einzelhändler kann sehr viel schneller reagieren auf Markttrends als jetzt beispielsweise eine große Kette. Um da mal ein Beispiel auch zu nennen. Starbucks kennt jeder. Starbucks gibt es in jeder Innenstadt. Für gewöhnlich nicht nur einmal, sondern auch mal drei, vier, fünfmal. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder und auch immer mehr kleine, sehr individuelle Cafés, die Spezialitäten anbieten, die es beispielsweise beim Starbucks nicht gibt. Und um mein Lieblingsbeispiel zu nennen, denn das hat mich persönlich auch irgendwo, oder ich war persönlich betroffen, ich trinke am liebsten meinen Kaffee mit Hafermilch. Gibt es beim Starbucks aber nicht. Ist auch kein Wunder, denn Starbucks kann nicht von heute auf morgen mal so einen Trend, wie beispielsweise, dass Menschen ihren Kaffee ganz gerne mit Hafermilch trinken, umsetzen. Denn wir reden da von weltweit, weiß nicht wie viel, zigtausend Starbucks. Und wenn sie etwas ausrollen, müssen sie es in allen ausrollen. Was dazu geführt hat, dass ich immer wieder eben zu den kleinen individuellen Cafés gegangen bin, wo es genau den Kaffee gibt, den ich haben möchte. Und idealerweise vielleicht auch noch lokal geröstet beispielsweise. Auch das ist ja ein sehr, sehr starker Trend, den wir sehen. Und dementsprechend ist es immer wichtiger, die Vorteile auch wirklich auszunutzen, die man als kleiner Einzelhändler hat. Und zwar, dass man sehr viel schneller auf spannende Trends reagieren kann und dass man auch sehr lokal beispielsweise über Social Media bewerben kann und lokale Dinge nutzen, sehr viel stärker nutzen kann, als es eben eine große Kette tun kann.
Mhm. Würdest du sagen, dass diese Agilität so eine Schlüsselkompetenz ist für die Zukunft?
Absolut, ja. Ja, halte ich für sehr, sehr wichtig.
Was macht denn eigentlich eine gesunde Innenstadt aus, in die wir alle gerne gehen? Also welche Bedeutung haben Geschäfte? Welche Bedeutung auch der Mix mit Dienstleistungen, die ich aufsuchen kann? Und welche Bedeutung hat auch die Gestaltung des öffentlichen Raums?
Ja, sehr spannende Frage. Am Ende des Tages ist es ja ein gesunder Mix, der so eine Innenstadt irgendwo spannend macht. Denn wenn ich jetzt beispielsweise angenommen, ich hätte nur Einzelhändler und Shops, wie gesagt, da könnte man zur Not vielleicht auch die Dinge online bestellen. Aber am Ende des Tages ist es ja der Mix. Es ist der Mix an Einzelhändlern, an Dienstleistern, aber eben auch an anderen Freizeitaktivitäten oder generell einfach Menschen, die vor Ort sind, die man sieht. Und ich glaube, das haben wir ja bitter vermisst im Rahmen dieser Pandemie, kannten das bisher auch nicht von den letzten Jahrzehnten, dass man wirklich so isoliert ist und haben da auch nochmal sehr viel stärker gemerkt, wie sehr wir das eigentlich brauchen, dieses Gemeinschaftsgefühl, die sozialen Kontakte. Und es sind genau die Dinge, die so eine Innenstadt eben einem bringen kann. Und das macht, das stärkt die Innenstädte. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es eben so ein gesunder Mix aus unterschiedlichsten Themen, die da eine Rolle spielen müssen.
Was hat aus deiner Sicht der Innenstadt eigentlich mehr zugesetzt? Ist es dann der Onlinehandel? Oder sind es diese Shoppingcenter auf der grünen Wiese, die häufig vor der Stadt an großen Autobahnausfahrten gebaut werden, wo die Leute dann hinfahren und den ganzen Tag da bleiben, shoppen, essen, bis sie abends wieder nach Hause fahren?
Ich glaube tatsächlich eher der Onlinehandel. Das Thema Malls und Einkaufszentren ist sicherlich ein Thema, das wird bleiben, vor allem auch in den Vororten oder Randbezirken, denn da hat man am ehesten noch den Platz für derartig große Malls und es macht auch Sinn. Ich habe im näheren Bekanntenkreis ebenfalls ein, zwei Freunde und Familien, deren Hauptattraktion am Samstag ist es, mit der Familie durch die Mall zu laufen. Das wird es auch nach wie vor sicherlich geben. Aber wenn wir jetzt wirklich von den Innenstädten sprechen, ist das, glaube ich, weniger ein Thema. Ich glaube kaum, dass Menschen aus der Innenstadt beispielsweise rausfahren, um in eine Mall zu gehen. Eine Mall hat den großen Vorteil, dass es effizienter ist. Man hat viele Shops an einem Fleck quasi, die Möglichkeit, mehrere Dinge gleichzeitig oder sehr zeitnah dann auch zu lösen. Und die Innenstädte wiederum haben ja ohnehin dann diese Intensität oder diese Densität von Shops und von Cafés und allem, was man braucht. Und dementsprechend, glaube ich, ist tatsächlich eher der Onlinehandel.
Ihr arbeitet ja mit mehreren Branchen des Einzelhandels zusammen und auch mit Dienstleistungen. Kann man da differenzieren, dass manche Branchen oder manche Sparten den Druck der Konkurrenz stärker spüren als andere?
Den Druck der Konkurrenz.
Der Online-Konkurrenz vor allem.
Auch, ne? Der Online-Konkurrenz.
Genau.
Sorry. Also klar, bei Dienstleistern ist es natürlich etwas schwieriger. Die sind in einer relativ komfortablen Situation, denn so eine Dienstleistung kann man nicht mal eben digitalisieren. Was man digitalisieren kann, ist die Beratung der Dienstleistung als Dienstleistung beispielsweise. Das heißt aber, das ist insofern vorteilhaft für die Dienstleister, deren Job ist quasi nicht wegzudenken. Für den Einzelhandel ist es da natürlich schon etwas schwieriger. Da wird es wichtig sein, dass man eben zusätzlich mit digitalen Angeboten, Touchpoints, die Nähe zum Kunden behält und auch den stationären Einzelhandel quasi, die Produkte, die man lokal anbietet, dass man das Ganze noch anreichert mit digitalen Dienstleistungen, Produkten, Services etc.
Aber gibt es da Unterschiede bei den Produkten, die angeboten werden? Also ist jetzt meinetwegen ein Spielzeugladen, bringt da andere Voraussetzungen mit als ein Geschäft für Tierfutter?
Also ja, sicherlich, denn oder mal ein anderes Beispiel zu nennen, Supermarkt. Da sehen wir ja, dass in naher Vergangenheit gibt es einige Supermarkt-Lieferdienste, Gorillas beispielsweise. Die werden es sicherlich die Supermärkte werden es zunehmend schwer haben, denn bei Supermärkten ist es eher so, dass das ist am Ende des Tages, mir persönlich geht es so, gefühlt verschwendete Zeit. Wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie oder einmal pro Woche Milch, Wasser etc. brauche, dann muss ich da nicht unbedingt das selbst vor Ort machen. Im Worst Case stehe ich da noch an einer ewigen Schlange und verliere 1-2 Stunden wertvolle Zeit. Das sind Dinge, die würde ich am liebsten digital auch abbilden, bestellen und sollen mir nach Hause geliefert werden. Bei dem Spielzeug- oder Spielwarenhändler ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn ich beim Spielwarenhändler beispielsweise mit meinem Kind Spielzeug kaufen möchte, dann geht das weniger online, sondern da möchte man das Erlebnis auch vor Ort dann auch wirklich spüren, das Spielzeug mal in der Hand halten, spielen und sich dann die Kaufentscheidung treffen.
Das heißt, kleine Händler haben es vielleicht sogar leichter als große Händler jetzt gegenüber digitaler Konkurrenz zu bestehen?
Naja, ich glaube, da spielt die Agilität auch wieder eine Rolle. Denn kleine Händler sind tendenziell natürlich schneller in der Lage zu agieren und zu reagieren. Bei großen Händlern ist es tendenziell eher schwieriger.
Und jetzt gerade auf die Kleinen, du sagst, sie können sehr schnell agil reagieren. Wenn du jetzt so ein kleines inhabergeführtes Geschäft vor dir hast oder vor dir denkst, was würdest du dem empfehlen? Was wären so die Schritte, die jetzt auf jeden Fall zu tun sind, damit dann wirklich so die Zukunft, gerade auch in der Online-Shopping-Welt, noch eine rosige sein wird?
Großen Fokus auf persönliche Beratung setzen, denn das ist etwas, das kann kein Online-Shop einem bieten in der Form, wie man das selbst vor Ort tun kann. Darüber hinaus mehr verstehen, wer sind die eigenen Kunden, wie erreicht man die Kunden und dann sich zu überlegen, über welche digitale Tools. Das geht los bei dem Kassensystem beispielsweise, wo man eben auch den Kunden hinterlegen kann, pflegen kann und dann auch im nächsten Schritt dann auch auswerten kann und sich überlegen kann, wie bekomme ich diesen Kunden vielleicht nochmal in meinen Shop, nicht nur einmal pro Jahr, vielleicht wie kriege ich den 2 oder 3-mal pro Jahr in meinen Shop und darüber hinaus eben auch Marketing-Tools, die man da einsetzen kann, in dem Kontext beispielsweise ein Newsletter-Tool. Wir haben es auch da gesehen, jetzt als die Pandemie losging, Anfang letzten Jahres, Unternehmen oder vor allem jetzt in dem Fall Dienstleister beispielsweise, die schon digital unterwegs waren, die eine digitale Lösung im Einsatz hatten, waren sehr viel agiler und flexibler im Umgang mit der Pandemie. Um da mal ein paar Beispiele zu nennen, kann sich das, glaube ich, sehr gut vorstellen, dass ein Dienstleister, der beispielsweise noch ein Terminbuch hat, in dem alle Termine drinstehen, wo man tendenziell noch nicht mal mehr den Namen, geschweige denn die Telefonnummer identifizieren kann. Und wenn so ein Friseur jetzt von heute auf morgen zumachen muss, dann hat er erstmal was zu tun, um die nächsten 4, 5, 6 Wochen Termine da abzuarbeiten, die Kunden zu erreichen, die umzubuchen oder Vergleichbares. Mit einem digitalen Tool ist das natürlich erheblich einfacher. Das sind 1-2 Klicks. Man kommuniziert mit den Kunden, man kann die Termine entsprechend priorisieren und umschieben oder hat eben auch die Möglichkeit, mit 2, 3 wenigen Klicks eine Meldung an alle Kunden zu verschicken, über neue Öffnungszeiten beispielsweise oder eben auch über andere Kampagnen, die das haben eben ebenfalls viele Unternehmen gemacht, die dann ihre Kunden tatsächlich darum gebeten haben, Gutscheine zu kaufen. Ne? Es geht natürlich viel einfacher, wenn man da diese Kundendaten schon digital vorliegen hat und verfasse ein Newsletter, verschickt ihn an Kunden und gibt denen mit quasi, ihr könnt jetzt Gutscheine kaufen, würde mich persönlich unterstützen. Da haben wir sehr, sehr viel positive Rückmeldungen bekommen, dass das auch gut angenommen worden ist.
Früher war es ja so, ein Händler muss sich damit auskennen, ja, wie das Warensortiment aussieht und wie er es dann letztendlich auch an seine Kundinnen und Kunden bekommt. Ein Dienstleister muss sein Handwerk verstehen. Wie wichtig ist es dann heute eigentlich, dass so ein Händler oder auch ein Dienstleister sich gut mit IT, mit Online-Marketing, mit Online-Bezahlverfahren auch auskennt?
Es geht. Also das meiste ist relativ einfach verständlich. Ich glaube, in den meisten Fällen, das, was die Leute und Unternehmen abhält, ist eher so eine Art, eine gewisse Angst und ein gewisser Respekt vor diesen Dienstleistungen, vor diesen digitalen Tools. Am Ende des Tages gibt es inzwischen sehr viele digitale Tools, die es einem sehr, sehr einfach machen. Das heißt, wenn eine Person, wenn ein Unternehmen sich bereits mit Social Media befasst hat, und mit befassen meine ich, dass man weiß, wie man so ein Social Media Profil pflegt oder mal ein Bild beispielsweise postet oder ein anderes Bild kommentiert, dann weiß man heute eigentlich schon ausreichend, um beispielsweise auch mal ein Newsletter zu verschicken. Das ist keine Rocket Science mehr. Das war vielleicht vor 10 Jahren noch anders. Da waren diese Tools auch sehr viel komplexer und sehr viel größer. Heutzutage gibt es Tools, die sind speziell ausgerichtet für das Kleinstunternehmen und dementsprechend auch sehr, sehr einfach gehalten.
Kannst du so grob sagen, wie viel Zeit dann letztendlich so ein kleiner Händler dafür aufwenden muss? Nehmen wir den Spielwarenhändler wieder. Er hat sein Geschäft, will jetzt nebenher auch in Social Media aktiv sein, will vielleicht mehr über seine Kunden erfahren. Wie viel Zeit muss der pro Woche dann wirklich für diesen zusätzlichen Bereich aufwenden?
Ja, das ist eine gute Frage. Am Ende des Tages ist es ein kontinuierliches Erstellen von Content, sage ich mal, was letztendlich aber auch ausreicht, oder es würde ausreichen, jeden Tag irgendwo beispielsweise ein Bild zu posten oder eine Story zu posten, um einfach die präsent zu bleiben bei der Zielgruppe. Ne? Und da sprechen wir pro Tag von wenigen Minuten. Und am Ende des Tages ist das, wenn es einmal in der eigenen DNA drin ist, dann geht es quasi nebenher. Und so etwas wie beispielsweise ein Newsletter verschicken, das ist sehr oft etwas Punktuelles. Da hockt man sich mal hin, vielleicht an dem Wochenende, wenn man die Zeit hat, über 1-2 Stunden, schreibt etwas runter, das, was man wirklich kommunizieren möchte. Das muss natürlich auch sinnvoll sein, denn man möchte die Leute ja auch nicht zu spammen, sondern es muss irgendwo ein sinnvoller Content sein. Dann ist auch das sehr schnell passiert in, wie gesagt, 1-2 Stunden. Und darüber hinaus, wenn man von einem Online-Shop spricht, wenn der Online-Shop integriert ist im Kassensystem, dann ist das meistens auch kein Mehraufwand, sondern der Online-Shop aktualisiert sich quasi automatisch, dass wenn ein Produkt verkauft wird oder out of stock ist, wäre dieses Produkt online auch nicht mehr kaufbar. Ich glaube, tatsächlich der meiste oder größte Aufwand ist ein initialer Aufwand, um sich mit den Themen einfach mal zu befassen, sie zu verstehen. Und wenn das Ganze aber mal wirklich operativ im Einsatz ist, dann sind es sehr oft einfach nur wenige Handgriffe.
Hast du so ein bisschen Überblick, welche Branchen vielleicht gerade bei den kleinen Händlern oder auch bei den Dienstleistern da schon besonders weit sind? Oder gibt es auch dann wirklich Branchen, die dann noch so ein bisschen hinterherhinken?
Also besonders weit naturgemäß sind Dienstleister wie Friseure und Beauty-Studios, die jetzt ja schon immer mit Terminen arbeiten und die sehr früh auch erkannt haben, dass sie beispielsweise über digitale Kanäle erreichbar sein müssen, wie zum Beispiel Instagram oder Google. Man kennt es ja heute auch schon, dass man Tischreservierungen beispielsweise über Google vornehmen kann. Und genauso kann man heute auch schon Dienstleister über Google buchen, wenn die eine entsprechende Softwarelösung im Einsatz haben. Und dementsprechend haben wir gesehen, dass vor allem derartige Dienstleister ganz vorne mit dabei sind. So Schlusslicht würde ich sagen, sind am ehesten wahrscheinlich noch Handwerker aktuell, die komplett non-digital unterwegs sind, die tun sich noch etwas schwer. Die sind in einer recht komfortablen Situation, muss man ganz ehrlich sagen. Denn Handwerker gibt's, glaube ich, jeder kennt das. Wenn man mal einen Handwerker braucht, muss man 3-4 Wochen auf einen Termin warten. Die haben nicht das Problem, dass sie sich digitalisieren müssen, um mehr Kunden zu bekommen. Das ist eher ein Kapazitätsproblem auf deren Seite. Dementsprechend sehe ich da jetzt auch nicht kurzfristig, dass sich das irgendwie ändern wird. Und ansonsten sehen wir es natürlich jetzt zunehmend im Einzelhandel und auch da ganz unterschiedlich. Es gibt die einen Branchen, die schneller sind, beispielsweise Juweliere, habe ich gerade angesprochen. Optiker, auch sehr, sehr spannend. Auch bei Optikern kann man immer öfter Termine online buchen, für eine Sehhilfeberatung beispielsweise.
Guckt ihr euch denn auch im Unternehmen Technologien an für die Zukunft, die ihr vielleicht euren Kunden anbieten könnt? Also kannst du mal so einen Blick in die Glaskugel machen? Was wird noch kommen? Was schaut ihr euch gerade an?
Ja, es gibt einige sehr, sehr spannende Trends. Beispielsweise, ich meine, sehr viele haben ja inzwischen auch die digitalen Sprachassistenten zu Hause, ob jetzt Alexa, Google Home etc. Und es wird sicherlich in eine Richtung gehen, in der ich noch nicht mal selbst mehr am Handy den Termin vereinbaren muss, sondern ich einfach meine Alexa quasi zurufe, buche mir einen Friseurtermin für morgen und bekomme dann zurückgespielt die freien Terminslots und dann kann dieser Termin direkt gebucht werden. Das ist rein technologisch, wäre das heute auch schon überhaupt kein Problem. Und das sind sicherlich so Themen, die zunehmend kommen werden. Ja.
Lass uns doch mal zum Shopping der Zukunft auch schauen. Wie werden wir denn künftig einkaufen? Welche Technologien werden da den Markt dominieren, abseits auch vom Terminbuchen und vom Bestellenvorgang?
Ich denke, es wird sehr viel persönlicher und personalisierter sein. Wir sehen das auch schon in vielen anderen Bereichen, auch beispielsweise elektronische Geräte, die immer personalisierter sind. Und auch das wird sich sicherlich durchziehen im Einzelhandel. Die Beratungen werden personalisierter sein, Kleidungen werden personalisierter sein, und dass man eben genau das vorfindet, was zu einem persönlich passt. Und sicherlich auch das Thema, dass die Einzelhändler genau wissen, wer, also wenn man das natürlich möchte, wer da gerade im Shop ist, um dann eben auch sehr personalisiert Produkte anzubieten. Ich denke, das ganze Thema Kundendaten beispielsweise wird sehr spannend, aber gar nicht aus der negativen Brille betrachtet, dass man quasi, dass diese Einzelhändler krakenartig diese Daten sammeln und irgendwie auswerten, sondern eher aus einer positiveren Brille betrachtet, dass sie diese Daten nutzen, um sehr personalisiert und persönlich die richtigen Produkte anbieten zu können.
Also unterm Strich lernen vom Onlinehandel, oder?
Richtig, ja. Ja, mhm. Also quasi die Verschmelzung. Und auch das muss man ja nochmal dazu sagen, denn man hört ja immer sehr oft Einzelhandel, große Gefahr, dass da der Onlinehandel eine große Gefahr ist. Wenn man sich aber mal die Situation anschaut, also wenn ich mir aussuchen müsste, bin ich lieber ein Onlinehandel und nur online unterwegs und habe Schwierigkeiten, quasi in die Innenstädte zu kommen, weil das ist ein sehr, sehr viel größerer Schritt und sehr viel größere Herausforderung. Oder bin ich lieber ein Einzelhändler und muss eigentlich einen relativ sehr viel kleineren Schritt wagen in die Online-Welt, dann würde ich Letzteres wahrscheinlich bevorzugen. Denn für einen stationären Einzelhandel ist es viel einfacher, jetzt noch online quasi Dinge anzubieten oder präsent zu sein, als für einen Zalando beispielsweise jetzt in die ganzen deutschen Innenstädte zu kommen und da auch wieder Vertrauen aufzubauen.
Ist denn überhaupt diese Zweiteile noch gegeben? Also sagen wir online versus offline, oder ist sowieso die Zukunft, mache ich immer beides als guter Händler?
Ja, ich denke Letzteres. Dass diese Welten immer mehr miteinander verschmelzen werden. Und ich denke, wie gesagt, für online ist es etwas schwieriger. Die Hürde ist größer natürlich, in den stationären Einzelhandel zu kommen. Aber für den stationären Einzelhandel wird es immer üblicher sein, dass sie online auch zusätzlich präsent sein werden, ja.
Ich würde gerne nochmal einen ganz anderen Blick auch in die Zukunft wagen. Wir erleben das immer häufiger, dass der Handel auch nicht mehr Teil der Wertschöpfungskette ist. Also dass Hersteller einfach direkt über einen Online-Shop an den Kunden verkaufen. Ne? Also da werden Lebensmittel in virtuellen Hofläden über die Theke gereicht. Autohersteller verkaufen ihre Fahrzeuge im Web direkt an die Kunden. Wo bleibt da der Handel künftig?
Ja, das ist eine gute Frage. Ist auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Aber auch da ist wieder der Punkt der persönlichen Beratung, glaube ich, ausschlaggebend. Auch ich habe da schon negative Erfahrungen gemacht, war der Meinung, ach, es ist ja sehr, sehr viel günstiger jetzt online und ist auch genau das, was ich brauche. Und plötzlich kam das Produkt dann direkt vom Produzenten aus China zugeschickt, hat auch nur 3 Wochen gedauert und hat am Ende des Tages hinten und vorne nicht gepasst, musste irgendwie wieder zurück. Also ich habe mich wieder gut dabei gefühlt, aufgrund der Ökobilanz, noch war das Produkt gut, also unterm Strich eine sehr schlechte Erfahrung. Und ich glaube, das Thema Persönlichkeit und persönliche Beratung ist das Totschlagargument quasi eines jeden stationären Einzelhandels, und da muss man einen sehr starken Fokus drauf legen.
Vielleicht noch eine Frage zur Kooperation von verschiedenen Händlern. Also es gibt im Prinzip ja diese Online-Möglichkeiten als Händler, als Dienstleister. Inwieweit gibt es da eigentlich schon so Verknüpfungen? Also früher beispielsweise in der Innenstadt galt oft als Geheimrezept, man hat Gastronomie, deshalb kommen die Leute, man hat aber genauso gut den Handel und deshalb kommen die Leute, und beide zusammen haben eigentlich die Innenstadt erfolgreich gemacht. Gibt es inzwischen auch solche Kooperationen oder seht ihr solche Kooperationen zwischen Dienstleistern, zwischen Händlern, dass die dann vielleicht auch gerade, was ihren Webauftritt, was ihre Newsletter etc. betrifft, dann einfach so gemeinsam als Innenstadt oder als Teil der Innenstadt auftreten?
Ja, absolut. Was ich beispielsweise sehr oft beobachte, ist, dass immer mehr Einzelhändler auch gastronomische Angebote anbieten, um eben es hinzubekommen, dass der Kunde noch länger verweilt in dem jeweiligen Shop. Wir sehen sehr oft, dass Cafés beispielsweise entstehen im Shop, aber auch Dienstleistungen angeboten werden. Auch das sieht man immer mehr und immer öfters, dass beispielsweise ich habe es auch schon erlebt, dass Friseure in dem entsprechenden Einzelhandel dann präsent sind beispielsweise. Und ich glaube, dass diese Welten auch immer mehr miteinander verschmelzen werden.
Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Nick, schon mal für diese spannenden Einsichten. Bevor wir jetzt zum Ende des Podcasts kommen, haben wir noch 3 Fragen für dich. Keine Angst, die sind nicht schlimm. Die stellen wir jedem Gast, der bei uns hier im Podcast ist. Welchen Social-Media-Account kannst du empfehlen oder welcher ist dein Lieblings-Emoji?
Mein Lieblings-Emoji sind diese Praising Hands. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, aber quasi dieses Danke und finde ich super Emoji. Das nutze ich ganz gerne.
Mhm. Welches Buch liegt bei dir gerade auf dem Nachttisch oder was hast du zuletzt gelesen?
Zuletzt gelesen habe ich Scaling Up. Da geht es darum, wie man Unternehmen am besten aufzieht, wie man Unternehmen strukturiert, organisiert und sehr zu empfehlen.
Wenn du mal gar nichts mit Digitalisierung und dem Einzelhandel machst, was tust du dann, um mal so richtig zu entspannen?
Sport, am liebsten Sport. Ich wohne ja hier an der wunderschönen Isar im Herzen Münchens. Das heißt, wenn ich mal irgendwie einen Kopf frei bekommen muss, dann am liebsten gehe ich da eine Runde laufen.
Und das war's auch schon. Lieber Nick, vielen Dank für diesen spannenden Podcast heute. Wir haben viel gelernt über Digitalisierung des Handels und ich bin gespannt, wie die Innenstadt zukünftig aussehen wird und hoffe auch, dass viele Händler es schaffen, jetzt die nächsten Monate wieder gut auf die Bahn zu kommen. Alle Informationen zum Podcast gibt es wie immer auf www.bitkom.org/podcast. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Danke sehr.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.